Wir wollen aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus, du bist dieser Felsen und wir dürfen uns auf dich verlassen, auf das verlassen, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du für unsere Sünden gesühnt hast. Und wir danken dir dafür, dass schon viele Menschen dieses Geschenk der Gnade im Glauben annehmen dürften und jetzt dir nachfolgen dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Reformationssonntag in deinem Namen feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast und dass wir uns auch daran erinnern dürfen, Herr, welches unser Auftrag hier auf Erden ist, nämlich, dass wir diese gute Botschaft hinaustragen zu den Menschen, damit alle Menschen das Evangelium hören und dass noch viele Menschen Buße tun und umkehren und gerettet werden. Herr Jesus, das ist ein Wunder, das nur du tun kannst und wir bitten dich, Herr, dass du es auch heute tust. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns versorgst. Wir danken dir für deine Führung und Leitung in der Vergangenheit. Und Herr Jesus, ich danke dir auch für all die Personen, die in dieser Gemeinde mitwirken und mitarbeiten. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du diese Gemeinde auch in Zukunft weiterhin führst und leitest. Es ist deine Gemeinde, du bist der Herr der Gemeinde und wir bitten dich, Herr, dass du einen neuen Pastor berufst, einen Mann nach deinem Herzen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du bei einem jeden Einzelnen bist, der hier in der Gemeinde ist, dass du seinen Glauben stärkst, dass du diese Personen aufrichtest und führst, den schmalen Weg, dass niemand von uns irgendwie abgleitet, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern dass wir diesen schmalen Weg gehen, uns unter dein Wort stellen, bis wir bei dir in der himmlischen Herrlichkeit angekommen sind. Herr, du bist der gute Hirte. Wir dürfen uns auf dich verlassen. Und du hast gesagt, du bist derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du da bist. Amen. Die heutige Predigt ist meine Abschiedspredigt. Aus dem Grund habe ich als Predigttext Apostelgeschichte 20 ausgesucht, und zwar die Verse 17 bis 38. Es ist ein längerer Text. Diesen Text möchte ich uns jetzt lesen. Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 38. Es geht im Text um die Abschiedsworte, die Paulus an die Ältesten von Ephesus richtet. Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 38. Von Milet aber sandte er, Paulus, nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er, Paulus, dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Wir wollen stille werden zum Gebet und neigen unser Haupt dazu. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort, die Bibel, gibst. Und wir danken dir dafür, dass du auch an diesem Morgen zu uns sprechen möchtest. Herr, wir wollen hören und wir bitten dich, dass du uns darauf vorbereitest, auf das, was du uns zu sagen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Bewahre du uns alle vor den Angriffen des Feindes. Schenke du uns volle Konzentration. Und segne du das Reden und Hören deines Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, werte Gäste, alles hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, abreißen hat seine Zeit, einen Neuanfang wagen hat seine Zeit und Abschied nehmen hat auch seine Zeit. Abschied nehmen müssen wir immer wieder im Leben. Es gibt ganz verschiedene Formen des Abschiednehmens. Da sind zum Beispiel Kinder, die sich morgens von ihren Eltern verabschieden, bevor sie in die Schule gehen. Oder da sind Eltern, die sich von ihrer Tochter verabschieden, weil sie für ein paar Monate ins Ausland geht. Oder da ist eine Frau, die ihren Ehemann durch den Tod abgeben muss. Auch das ist eine besonders schmerzhafte Form des Abschiedsnehmens. Und gerade wenn der Abschied für eine längere Zeit erfolgt, ist er nicht selten besonders schwer. Man lebt die letzten Wochen und Tage und Stunden vor dem Abschied in der Regel sehr bewusst. Nicht selten gibt ein Sterbender seinen Angehörigen oder die Eltern den abreisenden Kindern noch ein besonderes Abschiedswort mit. Das sind Worte, die ein besonderes Gewicht haben und die man nicht so schnell vergisst. Vor fast genau 12 Jahren saßen Sophie und ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer und nahmen Abschied. Vor uns stand ein knapp 1-jähriger Aufenthalt in Kanada und anschließend das 5-jährige Theologiestudium an der STH in Basel. Mindestens 6 Jahre würden wir im Ausland verbringen. Dass darauf noch weitere knapp 6 Jahre hier in Heiden folgen würden, ahnten wir damals noch nicht. Damals, vor knapp 12 Jahren, saßen wir am Abend vor der Abfahrt bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Es war gegen 22 Uhr, die Stimmung war gedrückt, niemand sagte mir etwas, Gedanken schossen mir durch den Kopf, wird man sich noch einmal wiedersehen? Wird alles gut klappen? Und so weiter. Dann drehte mein Vater seinen Kopf zu Sophie und mir und blickte uns an und sagte, vor allem auf 2 Dinge kommt es im Leben an. Der Glaube und die Ehe. Das waren seine Abschiedsworte an uns. Es ist ja nicht so, als ob wir das nicht gewusst hätten. Aber die Wiederholung zu diesem Zeitpunkt hat diesen zwei Dingen ein besonderes Gewicht verliehen, sodass ich sie bis heute nicht vergessen und sie mir tief zu Herzen genommen habe. In der heutigen Predigt wollen wir uns einen Text anschauen, wo es auch um Abschied und Abschiedsworte geht. Es handelt sich dabei um die Abschiedsworte des Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Diesen Text finden wir in Apostelgeschichte 20, Abvers 17. Wir haben ihn bereits gehört. Der Textzusammenhang ist folgender. Während seiner dritten Missionsreise gelangt Paulus nach Ephesus. Zunächst predigt er dort 3 Monate das Evangelium in der Synagoge. Da seine Verkündigung weitgehend auf taube Ohren und verhärtete Herzen stößt, sondert er sich ab und fängt an, in der Schule eines gewissen Tyrannus zu lehren. So eine Art Bibelschule. Über 2 Jahre hinweg missioniert Paulus in und um Ephesus unter Griechen und Juden. Viele Personen kommen dann zum Glauben und Gott wirkt durch Paulus Zeichen und Wunder. Leute, die zuvor in Zauberei verstrickt waren, kommen, bekennen öffentlich ihre Sünden und verbrennen ihre Zauberbücher. Es heißt dann in Apostelgeschichte 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Danach zieht Paulus weiter nach Griechenland, wo er überwintert. Anschließend macht er sich von Korinth aus auf den Weg nach Jerusalem. Unterwegs besucht er noch hier und da Gemeinden, die er auf seinen 3 Missionsreisen gegründet hat. Und dabei kommt er auch nach Milet. Milet liegt circa 50 Kilometer entfernt von Ephesus. Paulus macht aber bewusst keinen Abstecher nach Ephesus, weil er nicht lange aufgehalten werden will. Er will nämlich zügig weiterreisen, damit er, so ist sein Plan, am Pfingsttag bereits in Jerusalem ist. Dennoch möchte er sich von der Gemeinde in Ephesus verabschieden und lässt deshalb die Ältesten der Gemeinde aus Ephesus zu sich rufen nach Milet. Mit ihnen spricht er über seine rund 3-jährige Wirkungszeit in Ephesus, die jetzt ein knappes Jahr zurückliegt. Er spricht davon, wie er durch seinen Lebenswandel ein Vorbild versuchte zu sein und trotz vieler Widerstände das Wort Gottes verkündigt hat. Er war danach bestrebt, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen und hat ihnen nichts vorenthalten. Im Zentrum seiner Verkündigung stand der Aufruf zur Umkehr zu Gott und der Aufruf zum Glauben an Jesus Christus. Für seine Verkündigungsarbeit hat er kein Silber oder Gold als Gegenleistung verlangt, sondern hat mit seinen Händen auch für seinen Unterhalt gesorgt. Paulus blickt in seiner Abschiedsrede jedoch nicht nur zurück auf das, was gewesen ist, er blickt auch nach vorne in die Zukunft, auf das, was noch kommen wird. Was seine Zukunft anbelangt, so lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 22 und 23. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Paulus weiß, dass er nach Jerusalem gehen muss. Er ist gebunden im Geist. Er weiß auch, dass dort Drangsale, ja sogar Fesseln auf ihn warten. Ihm ist deshalb auch bewusst, dass die Ältesten von Ephesus ihn nicht mehr sehen werden. Und er sagt es den Ältesten von Ephesus frei heraus. In Vers 25 heißt es, ich weiß, dass ihr alle mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Es geht hier also um einen definitiven Abschied. Und dieses Wissen um den endgültigen Abschied verleiht den anschließenden Worten des Paulus ein besonderes Gewicht. Es sind vor allem 2 Dinge, die Paulus den Ältesten aus Ephesus im Hinblick auf die Zukunft ans Herz legt. Diese 2 Dinge wollen wir uns jetzt näher anschauen und auf unsere heutige Situation übertragen. Erstens, habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt Paulus zu den Ältesten, Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Paulus sagt hier nicht, dass die Ältesten zuerst nach den anderen Gläubigen der Gemeinde schauen sollen, sondern an erster Stelle steht das geistliche Wohl der Ältesten selbst. Das mag uns auf den ersten Blick vielleicht etwas sonderbar vorkommen, ist es aber nicht. Das ist so wie beim Fliegen. Wenn man im Flugzeug sitzt, werden zu Beginn des Fluges die Sicherheitshinweise weitergegeben. Und wenn man kleine Kinder hat wie wir, kommt immer ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin auf einem zu und sagt, im Notfall setzen Sie bitte sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf und erst dann helfen Sie Ihrem Kind. Denn es könnte ja sein, dass ich nicht fertig komme, meinem Kind und dann auch noch mir die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Ein Kleinkind ohne die Hilfe der Eltern wäre dann völlig aufgeschmissen. Ähnlich ist das auch im Glaubensleben. Was nützt ein Prediger, der sich um andere Christen in der Gemeinde kümmern möchte, aber sich nicht die Zeit fürs Bibellesen und zum Gebet nimmt? Oder was hilft ein Pastor, wenn er in abscheulichen Sünden lebt und gleichzeitig seiner Gemeinde predigt, einen heiligen Lebenswandel zu führen? Das bringt gar nichts, außer Unsegen. Deshalb schreibt Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 4 auch, dass ein Ältester dem eigenen Haus gut vorstehen soll. Wenn er das nicht kann, wie soll er dann der Gemeinde gut vorstehen? Diese Mahnung, habt Acht auf euch selbst, wollen wir nun auf uns alle übertragen. Was heißt das für dich und für mich persönlich? Wie können wir auf uns selbst Acht haben? Erstens, auf uns selbst Acht haben heißt zunächst einmal, dass wir Christen aufpassen, dass sich keine Sünde in unser Leben einschleicht. In Hebräer 12, Vers 1 und 2 wird die Sünde als etwas beschrieben, das uns leicht umstrickt. Die Sünde lauert vor der Tür. Sie schleicht sich an uns heran und versucht uns auf tückische Art und Weise zu fesseln. Wenn wir uns auf sie einlassen, flüstert uns Satan die erdenklichsten Ausreden ins Ohr. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Das machen sowieso alle. Einmal ist kein Mal. Niemand sieht sich dabei und so weiter. Nein, Finger weg von der Sünde. Sünde ist immer schlimm. Sie ruft Gottes gerechten und heiligen Zorn hervor. Gott ist heilig und deshalb lässt er keine vermeintlich noch so kleine Sünde unbestraft. Gott sieht alles, er weiß alles, ihm entgeht nichts. Er sieht sogar unsere Motivation dahinter. Vielleicht hast du mit einer Sucht zu kämpfen und denkst so bei dir, okay, jetzt werde ich wieder einmal sündigen und anschließend erneut um Vergebung bitten. Das kann man doch machen. Ja, auch das sieht er, wenn wir seine kostbare Gnade und sein teuer erwirktes Heil mit Füßen treten und daraus eine billige Gnade machen. Für uns Christen gibt es bei der Sünde nur die Null-Toleranz-Grenze. Sünde darf in unserem Leben nicht geduldet werden. Keine Frage, niemand von uns ist perfekt. Jeder von uns macht Fehler. Aber eine Sünde ist kein Grund, ein Freudenfest zu feiern. Eine Sünde ist für uns Christen wie ein Eigentor im Fußball. Das ist immer eine Katastrophe und kann unter Umständen sogar den Sieg kosten. Das ist bei der Sünde nicht anders. Geduldete Sünde im Leben von uns Christen kann unter Umständen zum Schiffbruch führen. Soweit die Warnung vor der Sünde. Was aber tun, wenn uns nun doch mal eine Sünde unterlaufen ist? Gott lässt uns in unserer Schwachheit und Fehlerhaftigkeit nicht im Stich. Wir dürfen erneut aufrichtig Buße tun, ihm unser Fehlverhalten bekennen und ihm um Vergebung bitten. In 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2 steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ist das nicht wunderbar? Nein, wir Christen sollen nicht sündigen. Wenn wir es doch tun, so haben wir einen Beistand, einen Fürsprecher bei Gott, nämlich Jesus Christus. Er ist unsere Sühnung. Das ist der erste Punkt, sich von der Sünde fernhalten. Auf sich selbst zu achten heißt aber auch, sich geistlich ausreichend und gesund zu ernähren. Es genügt nicht, dass wir aus eigener Kraft versuchen, wie verbissen gegen die Sünde anzukämpfen. Vielmehr sollen wir Christen den Blick darauf richten, in der Beziehung zu Jesus und somit in der Nachfolge Jesu zu wachsen. Es geht nicht darum, wie weit kann ich gehen, dass ich gerade noch nicht sündige, sondern was kann ich tun, um Jesus möglichst nahe zu sein und ihm so gut wie möglich nachzufolgen. Die Antwort finden wir in Johannes 15, Vers 7. Dort sagt Jesus, dass seine Worte in uns bleiben sollen. Und wo finden wir Jesu Worte? In der Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Das Lesen in der Bibel ist unsere geistliche Nahrung. Es genügt nicht einmal in der Woche am Sonntagmorgen eine Predigt zu hören. Wir müssen auch in der Bibel lesen, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Das Bibellesen sollte zu unserem Tagesablauf gehören, wie das Frühstückessen oder das Zähneputzen. Und dann noch etwas. Lesen wir nicht nur die Passagen, die uns gefallen oder die wir gut verstehen. Wir sollten die Bibel immer wieder von Buchdeckel zu Buchdeckel lesen, auch wenn wir anfänglich noch längst nicht alles verstehen. Mit der Zeit werden wir immer mehr und mehr verstehen. Es ist dabei wichtig, dass wir uns vom Geiste Gottes leiten lassen. Der Geist Gottes hat die Schreiber der Bibel geleitet, als diese Gottes Wort niederschrieben. Und er ist es auch, der uns heute leitet, wenn wir Gottes Wort lesen. Ohne die Hilfe Gottes bleibt uns das Wort Gottes verschlossen. Aber was hilft uns eine Menge Bibelwissen, wenn wir das Gelesene nicht auch in die Tat umsetzen? Nichts, sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 6. Und Jesus bezeichnet den Menschen als klug, der sein Wort hört und es auch tut. Und dann noch etwas, was ich schon immer wieder hervorgehoben habe. Lernt Bibelverse auswendig. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zeiten auf uns zukommen, in denen man das Lesen in der Bibel auch in unseren Breitengraden verbieten wird, ist sehr groß. Wie wollen wir uns dann geistlich ernähren, wenn man uns die Bibeln wegnimmt? In solchen Zeiten werden wir von den Bibelversen zehren, die wir auswendig gelernt haben. Ein Missionar aus China, der mit deutschem Namen Samuel Lamp heißt, wurde gefangen genommen und ins Arbeitslager gesteckt. Ganze 21 Jahre verbrachte er als Christ im Arbeitslager in China. Nur weil er Gottes Wort verkündigt hatte. Im Arbeitslager hatte er natürlich keinen Zugang zu einer Bibel. Aber er hatte glücklicherweise zuvor eine Menge Bibelverse auswendig gelernt, ja sogar einige ganze Kapitel. Dieser Schatz an auswendig gelerntem Wort Gottes war jetzt seine geistliche Nahrung. Und wir tun gut daran, seinem Beispiel zu folgen. Lieber unseren Medienkonsum runterschrauben und dafür mehr Bibelverse auswendig lernen. Das ist der zweite Punkt, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, es in- und auswendig lernen. Das auf sich selbst achten beinhaltet aber noch mindestens einen dritten sehr wichtigen Punkt. Nämlich, wir Christen sollen Salz und Licht sein. Wir Christen haben einen zentralen Auftrag und das ist, in die Welt hinauszugehen und allen Menschen das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Wir sollen uns nicht in unser Schneckenhäuschen zurückziehen und uns von den Nichtchristen abschotten. Von der Sünde sollen wir uns fernhalten, das ist keine Frage, aber nicht von den Sündern. Mit denen sollen wir sehr wohl Kontakt pflegen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Wie sollen sie sonst von Jesus hören, wenn nicht durch uns? Und wie sollen sie erkennen, welch verändernde Kraft im Glauben an Jesus Christus steckt, wenn nicht durch unser Leben? Salz und Licht zu sein, ist nicht etwas, was wir hier und da sein können als Christen. Wer wirklich bekehrt und wiedergeboren ist, der ist Salz und Licht in seinem Umfeld. Gerettet sein schafft Rettersinn.
wenn wir wirklich glauben, wenn wir wirklich durch Jesus Christus gerettet sind, dann werden wir nicht anders können, als ein Zeugnis für Jesus zu sein. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vor ein paar Tagen, am 31. Oktober, feierten viele Menschen das heidnisch-okkulte Fest Halloween, während wir bei uns zu Hause des Reformationstages gedachten. Anfangsabend läutet es dann bei uns an der Tür. Unser 7-jähriger Sohn Elias geht zur Tür. Einige seiner Kollegen stehen vor der Tür und wollen Süßigkeiten, Stichwort Süßes oder Saures. Elias sagt, wir machen da nicht mit, aber ich kann euch etwas geben, was länger hält als Süßigkeiten, und reicht ihnen jeweils ein Kinderheft von Heukelbach, wo auf Jesus hingewiesen wird. Jesus hat uns nicht versprochen, dass das Zeugnis geben uns immer leicht fallen wird. Gelegentlich müssen wir auch etwas riskieren und bereit sein, unser Leben aufs Spiel zu setzen. Ein Beispiel ist uns da der deutsche Missionar Ludwig Nommensen. Er wurde 1834 geboren und wuchs in einer armen Familie auf. Mit 12 Jahren wurde er schwer verletzt, dass man ihm fast seine beiden Beine amputiert hätte. Ein Pferdefuhrwerk hatte ihn überfahren und seine Beine zerquetscht. Er wurde jedoch wieder gesund, las dann in Matthäus 28 den Missionsbefehl und fasste den Entschluss, Missionar zu werden. Er meldete sich bei der Barmer Mission. Die zögerte erst, ihn als Missionar aufzunehmen. Schließlich nahmen sie ihn dann doch auf. Aber für Nommensen hatten sie nur irgendwo in Indonesien einen Auftrag unter einem Volk namens Batak. Die Bataks waren damals noch Kannibalen. Zuvor hatten schon 2 Missionare versucht, den Stamm der Batak zu erreichen, aber die beiden waren geschlachtet und rituell verspeist worden. Nommensen war jetzt gut genug, auch dahin gesandt zu werden. Das sind nicht gerade die besten Berufsaussichten. Mit Karriere und Aussicht auf Beförderung hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Aber sein Leitwort war, Gottes Wort treu sein. Und mit Gottes Wort rechnen wie mit Zahlen. Mit Gottes Wort rechnen wie mit Zahlen. Ja, und wer sich oben auf die Fahne geschrieben hat, er möchte dem Worte Gottes treu sein, der wird auch den Missionsbefehl aus Matthäus 28 ernst nehmen, denn der ist nun mal Teil des Wortes Gottes. Gott hat die Treue Nommensens fürs Evangelium so gesegnet, dass es im Jahr 1918, als Nommensen starb, schon 180.000 Gläubige unter den Batak gab. Heutigen Tags bilden die Gläubigen Batak die größte evangelische Kirche Südostasiens mit 2,5 Millionen Mitgliedern. Übrigens, wenn es in dieser Predigt schon um Abschiedsreden und Abschiedsworte geht, die ja so ein großes Gewicht haben, die Abschiedsrede Jesu besteht gerade aus dem Missionsbefehl. Und dieser Missionsbefehl Matthäus 28 ist eingerahmt mit 2 zentralen Aussagen, nämlich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und ich werde bei euch sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Jetzt haben wir uns recht ausführlich mit der Aussage, habt Acht auf euch selbst beschäftigt. Ich möchte aber noch auf eine 2. und letzte Aussage des Paulus in seiner Abschiedsrede zu sprechen kommen, und zwar bezüglich der Warnung vor Irrlehrer. In Apostelgeschichte 20, in den Versen 29 und 30 lesen wir, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Mit Wölfe sind hier nicht Raubtiere, sondern Irrlehrer gemeint. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass Jesus in Matthäus 7, Vers 15 falsche Propheten als Wölfe im Schafspelz bezeichnet. Paulus sieht die Gefahr sowohl von außen als auch von innen kommen. Das heißt, Irrlehrer können von außen an die Gemeinde herantreten und Gläubige in die Irre führen. Oder es kann sogar sein, dass Irrlehrer aus der eigenen Gemeinde aufstehen und die Gemeinde verführen. Verführung fängt sehr oft langsam und schleichend an, breitet sich dann allmählich aus und kann so ganze Gemeinden zerstören. Es ist nicht verwunderlich, dass Jesus gerade im Hinblick auf die Endzeit immer wieder vor Irrlehrern, falschen Propheten und Verführern warnt. Als die Jünger Jesu bei einer Gelegenheit fragen, wann die Ereignisse der Endzeit beginnen werden und was das Zeichen seiner Ankunft sein wird, beantwortet Jesus zuerst einmal nicht die Frage der Jünger, sondern er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Seht zu, dass euch niemand verführe. Obwohl Irrlehren grundsätzlich irgendwo anfangen können, so gibt es doch vier Hauptbereiche der biblischen Lehre, die sie gerne angreifen. Das erste ist der Bereich der Christologie, also der Lehre von Jesus Christus. Sehr viele Irrlehren setzen genau an diesem Punkt an. Die Muslime leugnen zum Beispiel, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Zeugen Jehovas lehren, dass Jesus ein Geschöpf ist und nicht der Schöpfer. Die Bibel bezeugt aber, dass Jesus Christus sehr wohl der Sohn Gottes ist, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass er gestern, heute und bis in alle Ewigkeit derselbe ist, dass er Herr aller Herren und König aller Könige ist und dass alle Dinge durch ihn und für ihn geschaffen sind. Daran gibt's nichts zu rütteln. Gerade an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und gerade an der Gottheit Jesu wird sehr schnell gerüttelt. Und dabei heißt es in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Schwarz auf weiß. Deshalb achtet ganz besonders darauf, was Menschen über die Person Jesu Christi lehren und prüft, ob es so mit der Bibel übereinstimmt. Das zweite ist der Bereich der Theologie, also der sogenannten Gotteslehre. Auch dieser Punkt ist oftmals Zielscheibe und Angriffsfläche von Irrlehrern. Es gibt Irrlehrer, die behaupten, es gebe mehr als nur einen Gott. Dann gibt es andere Irrlehrer, die behaupten, Gott sei kein dreieiniger Gott und so weiter. Die Bibel jedoch bezeugt, dass es nur einen Gott gibt, dieser jedoch in drei Personen in Erscheinung tritt. Deshalb soll eine Taufe gemäß Matthäus 28, Vers 19 auch im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes erfolgen. Das dritte ist der Bereich der Bibliologie, also der Lehre der Bibel. Die allermeisten Irrlehrer greifen früher oder später auch die Lehre der Bibel an. Entweder nehmen sie irgendwo etwas von der Bibel weg oder sie fügen irgendetwas hinzu. Wenn Irrlehren sich erst etabliert haben, fertigen sie oft auch eigene Bibelübersetzungen an, die dann an der einen oder anderen Stelle bewusst verfälscht werden. Die Mormonen zum Beispiel verwenden nebst der Bibel noch das Buch Mormon. Die Zeugen Jehovas besitzen beispielsweise eine eigene Bibelübersetzung, die an verschiedenen Stellen verfälscht worden ist. Ein weiterer sehr schwerer Angriff auf die Bibel ist durch die historisch-kritische Theologie, auch liberale Theologie genannt, erfolgt. Bei der historisch-kritischen bzw. liberalen Theologie geht es darum, dass der Mensch entscheidet, was aus der Bibel vermeintlich wahr und was vermeintlich falsch sein soll. Und Maßstab dabei ist der menschliche Intellekt. Alles, was aus der Bibel dem menschlichen Verstand nicht logisch erscheint, wird von der historisch-kritischen Theologie als Märchen, als Mythos oder als Legende abgetan. Zuerst lehnt man die Schöpfung ab, dann die Wunder im Alten und Neuen Testament und zuletzt auch den Tod und die leibhafte Auferstehung Jesu. Dabei erhebt sich der Mensch selbst über das Wort Gottes und maßt sich an, darüber zu richten, was wahr und was falsch sein soll. Das ist eine kackfreche Anmaßung, die an Überheblichkeit nicht zu toppen ist. Deshalb halten wir daran fest, die Bibel ist durch und durch Gottes Wort. Die 66 Bücher Alten und Neuen Testamentes sind durch den Geist Gottes inspiriert, irrtumslos und absolut vertrauenswürdig. Aus dem Grund haben wir uns auch unter das Wort Gottes zu stellen und nicht darüber. wie es die Vertreter der historisch-kritischen Theologie machen. In Jesaja 66, Vers 2 sagt Gott: Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Und das vierte ist der Bereich der Soteriologie, also der Erlösungslehre. Dies ist wohl der Bereich, der am stärksten angegriffen wird. Es gibt Leute, die sagen, alle Menschen werden gerettet. Es gibt Leute, die sagen, die Hölle ist zeitlich begrenzt. Es gibt Leute, die sagen, alle Religionen führen letztendlich zu Gott. Es gibt Leute, die sagen, man muss sich selbst erlösen. Es gibt Leute, die sagen, Gott macht schon das meiste, aber ein paar gute Werke muss man auch zur Erlösung beitragen und so weiter. Die Bibel jedoch lehrt etwas ganz anderes. Es gibt nur einen einzigen Weg zum himmlischen Vater und das ist Jesus Christus. Er ist als Sohn Gottes für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben und leibhaftig auferstanden. Jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Ich diskutierte kürzlich mit einem historisch-kritischen Pfarrer unter anderem über die Erlösungslehre. Er sagte mir dann, der Glaube sei doch das, was retten würde. Selbst von einem Buddhisten könnte man etwas über den Glauben lernen. Ich erwiderte, es geht nicht um den Glauben im Allgemeinen, sondern um die Frage, an wen wir glauben. Nämlich an Jesus Christus, den gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes. Unsere Errettung ist ein Geschenk. Sie ist pure Gnade Gottes. Mit Verdienst hat das nichts zu tun. Ein Geschenk kann man annehmen oder ablehnen. Mehr nicht. Und glauben wir ja nicht, dass wir Gott bei unserer Errettung irgendwie behilflich sein können. Nichts können wir zu unserer Errettung beitragen. Gar nichts. Soweit zu den vier Hauptbereichen der biblischen Lehre, die gerne von Irrlehrern angegriffen werden. Wie können wir uns davor schützen? Die Antwort liefert Paulus uns in Apostelgeschichte 20, Vers 31. Er fordert die Ältesten von Ephesus auf, wachsam zu sein und daran zu denken, was er ihnen über die rund 3 Jahre hinweg verkündigt hat. Und die Lehre dessen, was Paulus und die anderen Apostel verkündigt haben, finden wir in der Bibel niedergeschrieben. Wenn wir uns vor Irrlehren schützen wollen, müssen wir die Bibel so gut kennen wie unsere eigene Hosentasche. Nur dann, wenn wir das Wort Gottes gut kennen, werden wir auch in der Lage sein, jede Lehre anhand der Bibel zu prüfen. Wir brauchen nicht jede Irrlehre zu kennen. Es gibt viel zu viele. Es reicht aus, wenn wir die Bibel gut kennen, denn dann werden wir schnell Irrlehren entlarven. Ein Bankier braucht nicht alle Formen von Falschgeld kennen. Es reicht aus, wenn er die echten Geldscheine gut kennt. Wenn er dann einmal eine gefälschte Banknote in den Händen hält, wird er sie gleich erkennen. So ist es auch mit der biblischen Lehre. Wenn wir mit der gesunden biblischen Lehre bestens vertraut sind, werden wir die Irrlehren leicht erkennen können. Aber auch hier sollten wir beständig dem Herrn im Gebet darum bitten, dass er uns vor Irrlehren und Irrlehrern irgendwelcher Art bewahrt. Ich möchte meine Predigt bezugnehmend auf Apostelgeschichte 20, Vers 32a schließen. Dort sagt Paulus, nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Paulus hatte etwa 3 Jahre in und um Ephesus gewirkt. Er war so etwas wie eine geistliche Leitungsfigur gewesen. Jetzt aber war seine Zeit gekommen, dass Gott ihn andere Wege führte. Paulus weiß, dass er die Ältesten von Ephesus nicht mehr sehen wird. Und deshalb befiehlt er sie jetzt Gott und dem Wort seiner Gnade an. Anbefehlen heißt so viel wie anvertrauen oder übergeben. Ja, Paulus hatte eine Zeit lang die geistliche Verantwortung getragen. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, dass er sie abgibt. Und er tut das einzig Richtige, er vertraut sie Gott und seinem Wort an. Das gilt auch für euch als Gemeinde. Gott hat mir die Aufgabe als Hirte hier in der Gemeinde vor etwas mehr als 5,5 Jahren anvertraut. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, diese große Verantwortung vor dem Herrn gemäß seinem Wort zu tragen. Dabei habe ich längst nicht immer alles richtig gemacht. Der Herr möge mir in all meiner Schwachheit gnädig sein und sich euer erbarmungsvoll annehmen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Jesus Christus, du Sohn Gottes, du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du bist ewig. Du bist gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Du bist der Herr der Gemeinde und du baust auch heute noch Gemeinde. Du bist der Oberhirte. Und wir danken dir, Herr, dass du dich auch hier um die Minoritätsgemeinde auch in Zukunft kümmern wirst. Herr, ich befehle dir diese Gemeinde an und bitte dich, dass du diese Gemeinde so führst, wie du es haben willst. Danke, Herr Jesus, für all das, was du in der Vergangenheit für uns getan hast. Wir sind zu 100% von dir abhängig. Wir können nichts tun, Herr, ohne dich. Und deshalb bitten wir dich, komm und segne uns. Amen.
In den Angst erfüllt.